Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Ich sehe mich manchmal so als jemand, der eine Seeschule leitet. Ja, die Kirche ist die Seeschule, wo wir versuchen, immer wieder unser Augenmerk auf das zu richten, was tatsächlich funktioniert. Also gegen diese Hoffnungslosigkeit, die ich ja auch im Alltag merke. Leute sind so niedergeschlagen und sie haben so gar keine Perspektive. Schlägt sich in der Gesellschaft nieder. Und da in dieser Seeschule Kirche immer wieder das Augenmerk zu lenken auf das, was tatsächlich geschieht. Und das ist das Schöne unseres Berufs als Pastoren. Wir haben so viele Begegnungen mit Menschen, von denen ich auch selbst lernen kann.
Also das leere Grab und die Erfahrung des Auferstandenen, dass Gott diesen gemarterten, gefolterten Jesus nicht am Kreuz hat hängen lassen, sondern zu einem neuen Leben auferweckt hat, das hat die Menschen begeistert.
Da ist jemand gestorben, der Menschen um sich geschart hat, der Menschen begeistern konnte, der Dinge bewirkt hat, die niemand vorher für möglich gehalten hat, und der stirbt. Und eigentlich hätte dann die Geschichte vorbei sein können. Aber Ostern ist dann eben genau das andere passiert. Die Gemeinschaft hat nicht nur wieder Aufschwung gefunden, sie hat nicht nur wieder Kraft gefunden, hinauszugehen, sondern es ist daraus auch noch eine weltweite Bewegung geworden. Und das ist für mich irgendwie so eine der großen Dinge, die für mich an Ostern immer dastehen. Wenn wir heute in all diesen Kirchengebäuden in ganz Deutschland dieses Osterfest feiern, das geht darauf zurück, dass etwas Unmögliches passiert ist. Obwohl der Anfang gestorben ist, ist ein neuer Anfang geworden.
Stimmen zum Osterfest. Es ist ja die wichtigste und zugleich die sperrigste Botschaft des christlichen Glaubens. Also Jesus von Nazareth ist von den Toten auferstanden. Dieses Narrativ feiern Christinnen und Christen heute weltweit. Was aber bedeutet das genau? Und wie tragen Pastorinnen und Pastoren heute diese Botschaft in die Gemeinden? Und was wird von den Menschen dann auch auf- und mitgenommen? Um diese Fragen kreist die heutige Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Und dazu begrüßt Sie und euch Martina Kothe. Die Evangelien sprechen in unterschiedlichen Variationen von dem Tag, der heute als Ostersonntag gefeiert wird. Übereinstimmend berichten sie, die Frauen, allen voran Maria von Magdala, kamen zum Grab und der Leichnam des gekreuzigten Jesus war fort. Ihnen wurde gesagt, er sei auferstanden, und sie wurden beauftragt, diese Botschaft den Jüngern zu überbringen, was sie auch taten. Es hätte alles mit der Kreuzigung vorbei sein können, wie es die Pastorin Ellen Radke ja gerade eben erzählte. Es passierte aber das Gegenteil. Und im Kern geht es, wie es der Theologe und Religionsphilosoph Philipp Stölger formuliert, um Tod und Liebe.
Das ist ganz schlicht gemeint. Radikale Liebe wird in der Regel beiseite geschafft, weil sie subversiv ist. Und dann ist die Vision, nein, die setzt sich trotzdem durch. An Ostern die Vision, die bleibt lebendig gegenwärtig, verkörpert im Auferstandenen.
Die Liebe ist also stärker als der Tod. Auf diese Formel gebracht, feiert das Christentum durchs Kirchenjahr hindurch stets diese eine Botschaft.
Meines Erachtens dienen die Vergrößerungen der Erzählung zur Deutung, zur Darlegung der Bedeutung des Todes Jesu. Man hatte das Trauma des Todes und die Offenbarungserfahrung seiner lebendigen Gegenwart. Und um davon zu erzählen, um die Bedeutung dieses Ereignisses und der Erfahrung darzustellen, fängt man an, nach hinten und nach vorne zu verlängern. Die Passionsgeschichte wird verlängert durch die Lebensgeschichte, durch die Geburtsgeschichte, durch die Vorgeschichte bis in die ewige Trinität hinein, sozusagen bis in den Anfang der Welt verlängert. Und vom Tod und der Erfahrung seiner lebendigen Gegenwart an Ostern wird wiederum verlängert über Himmelfahrt, Pfingsten, Frühchristentum, Kirchengeschichte bis ans Ende der Welt. Diese unglaubliche Verlängerung dient letztlich immer zur Deutung des Ereignisses des Kreuzes und der Erfahrung seiner lebendigen Gegenwart an Ostern. Mit der schlichten und dramatischen Message, dass die Liebe stark wie der Tod ist und deswegen stärker.
Das sagt der Theologe und Religionsphilosoph Professor Dr. Philipp Stölger. Die Botschaft der Auferstehung, die österliche Botschaft, ist, wenn man ihm glaubt, die wichtigste, die zentrale Botschaft des Christentums. Ob das Grab nun voll war oder leer, ob also Jesus leibhaftig auferstanden oder, wie es Philipp Stölger ausdrückte, lebendig gegenwärtig war, spielt für den Alltag der Pastorinnen und Pastoren, die in den Gemeinden heute Ostern feiern, meist eher eine untergeordnete Rolle. Was aber sind dort die Fragen und die Themen? Auf geht's also in die Praxis.
Hallo, ihr geliebten Himmelskinder.
Die Pastorinnen Stefanie und Ellen Radke betreuen nicht nur die Kirchengemeinde Eversburg in Osnabrück. Sie sind auch Mütter zweier kleiner Kinder und kümmern sich um eine virtuelle Gemeinde von rund 30.000 Menschen auf YouTube mit ihrem Kanal Anders Amen. Ich konnte die beiden zum Gespräch treffen und wollte erst mal wissen, wie sie die Osterfeiertage begehen und was ihnen besonders wichtig ist.
Also für mich steht ganz am Anfang erstmal tatsächlich diesen Karfreitag ernst zu nehmen. Also ich glaube, das ist für viele Menschen, die zu uns kommen, auch tatsächlich wichtig, weil der Tod und das Leid und die Trauer und so ja oft im Leben gar nicht so viel Platz hat. Das ist tatsächlich etwas, was mir immer erst wichtig ist, dass man da erstmal genügend Zeit hat, auch in dieser Trauer anzukommen. Also erstmal beim Grab kurz stehen zu bleiben und das auszuhalten. Und da sind wir eben stark gefordert als Menschen, die dann eben dastehen mit weinen, aber es aushalten können.
Für mich ist immer wichtig, dass man auch die Passionszeit, also die Fastenzeit, die 7 Wochen vorher, sich wirklich schon einstimmt auf Ostern, sich runterfährt, weil es ist ein wirklich Hochfest für uns. Und dann auch wirklich Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag diesen ganzen Zyklus feiert. Und das ist total schwer in der Praxis, Menschen zu finden, die mit mir sowas wie Gründonnerstag feiern, weil zum Beispiel meine Konfirmanden, ach, die wissen gar nichts damit anzufangen. Klar liegt es an mir, ihnen das so beizubringen. Aber zum Beispiel verbringe ich ganz gerne Gründonnerstag in Altenheimen, weil die freuen sich noch, dass ich komme und mit ihnen diese Tradition feiere. Und ich merke richtig, wie die mir was geben, die Älteren, weil ihnen das so wichtig ist und weil sie das auch aufnehmen können. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man für jeden Feiertag eine Gruppe findet, die mit einem diese Feiertage begehen.
Wie vermittelt man die österliche Botschaft in der Praxis?
Tatsächlich fand ich und finde ich bis heute am beeindruckendsten die Erklärung. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass so eine charismatische Person auftritt, die Menschen mitreißt, die eine Gemeinschaft gründet, um die sich dann alle scharen und so. Und wenn diese Person weg ist, dann stirbt die Gemeinschaft normalerweise. Und Ostern zeigt aber, dass was anderes passiert ist. Da ist jemand gestorben, der Menschen um sich geschart hat, der Menschen begeistern konnte, der Dinge bewirkt hat, die niemand vorher für möglich gehalten hat. Und der stirbt. Und eigentlich hätte dann die Geschichte vorbei sein können. Aber Ostern ist dann eben genau das andere passiert. Die Gemeinschaft hat nicht nur wieder Aufschwung gefunden, sie hat nicht nur wieder Kraft gefunden, hinauszugehen, sondern es ist daraus auch noch eine weltweite Bewegung geworden. Und das ist für mich irgendwie so eine der großen Dinge, die für mich an Ostern immer dastehen, wenn wir heute in all diesen Kirchengebäuden in ganz Deutschland dieses Osterfest feiern. Das geht darauf zurück, dass etwas Unmögliches passiert ist. Obwohl der Anfang gestorben ist, ist ein neuer Anfang geworden. So, und deswegen gibt es überhaupt nur das Christentum. Also weil einfach trotz Tod, trotz allem, was der Menschenverstand sagt, es müsste jetzt wirklich mal vorbei sein, jetzt ist alles gegessen, ist trotzdem etwas passiert, was in die ganze Welt hinausgetragen wurde.
Und dann ist es auch unerheblich, ob das Grab voll oder leer war und ob man die physische Auferstehung vermitteln soll, will, kann.
Es gibt bestimmt Menschen, für die das vielleicht wichtig ist, aber für mich ist das tatsächlich, für meinen Glauben ist das erstmal irrelevant. Ich habe mich irgendwann mal gefragt oder ich wurde sogar gefragt, was denn wäre, wenn jetzt bewiesen werden würde, dass da ein Leichnam im Grab drin liegen würde, ob das dann meinen ganzen Glauben zerstören würde. Und tatsächlich würde es das nicht. Also mein Glaube richtet sich ja nicht irgendwie auf biologische Begebenheiten oder auf Knochen oder so. Das ist nicht das, was meinen Glauben ausmacht. So, das, was meinen Glauben ausmacht, ist, dass der Tod nichts ist, was alles vorbei sein lässt. So, und das ist für mich das Wesentliche.
Stefanie und Ellen Radke sind, ich habe es vorhin schon erwähnt, nicht nur Pastorinnen und Ehefrauen, sondern auch Mütter zweier kleiner Kinder. Und die christlichen Hochfeste, Weihnachten und eben auch Ostern, erfordern somit organisatorische Höchstleistungen.
Also ganz klar, wir haben alle noch Geschwister, also Ellen und ich, dass die Eltern definitiv Ostern bei uns verbringen, weil wir brauchen nämlich Babysitterinnen. Ja, also an so Hochfesten wie Weihnachten und Ostern, wo wir viele Gottesdienste haben, sind einfach Großeltern dabei. Und wir uns dieses Jahr zum Beispiel einfach auch gesagt haben, der Ostersonntagsgottesdienst muss auch familiengerecht sein. Also wir teilen uns auf, eine hat Kindergottesdienst, eine macht den Hauptgottesdienst. Und so versuchen wir die Kinder, die ja mehrere Menschen haben in unserer Gemeinde, einfach auch zu integrieren, weil diese Osterbotschaft soll natürlich auch an die Kleinen. Und das ist dieses Jahr das erste Mal total die schwierige Situation. Unser Kind war beim Krippenspiel, da war es das süße Baby der Jesus, aber wie erklären wir jetzt Ostern? Und das ist wirklich eine Herausforderung. Da befinden wir uns gerade, wie können wir als PastorInnen kindgerecht die Osterbotschaft? Da stehen wir. Und das ist wirklich dieses Jahr das erste Mal, weil unsere große Drei ist. Ja, unsere Herausforderung. Und es ist stressig, gar keine Frage. Also gerade Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, da mehrere an Ostersonntag. Ja, aber wir sind ja zu zweit. Und es ist immer einer bei den Kindern und einer auf der Kanzel.
Und auf der Kanzel steht auch Pastor Uwe Schmidt-Seffers, am Oster wie an vielen anderen Sonntagen des Jahres. Er ist Pastor der St. Laurentius-Gemeinde in Nienhagen bei Celle.
So, bitteschön. So, wenn Sie jetzt diese Kirche betreten, sehen Sie dieses Fenster, ungefähr 2000 Glasbausteine. Wir können uns dem Fenster noch etwas mehr nähern.
Zunächst hat mir Pastor Schmidt-Seffers das große Glasfenster über dem Altar in der St. Laurentius-Kirche erklärt.
Man sieht die Heiligen der letzten Gemeinden aus der Offenbarung. Die beiden Bäume rechts und links deuten so ein wenig den Paradiesgarten an. Links sehr lutherisch. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Also das Wort Gottes spielt eine große Rolle. Und hier auf der rechten
In den Wochen vor Ostern wird das Fenster jede Woche ein Stück mehr verhüllt, um dann am Ostersonntag wieder frei zu leuchten.
Wir treffen uns eine Stunde vor Sonnenaufgang vor der Kirche. Es kommen so 50 bis 60 Menschen und interessanterweise kommen auch Menschen, die wir nur einmal im Jahr an diesem Morgen sehen. Die haben den Ostermorgen für sich entdeckt. Oft ist es noch kalt, manchmal hat es auch zu Ostern noch geschneit. Und dann treffen wir uns vor dem Feuer, vor der Kirche, singen, beten, erinnern an Leidensstation Jesu, gehen um die dunkle Kirche herum. Wir haben hier an der Kirche noch Grabsteine, da werden Lichter draufgestellt, Hoffnungslichter. Und dann gehen wir in diese dunkle Kirche rein. Die ist wirklich sehr dunkel. Und dann setzen wir uns hin, es ist alles sehr still. Und dann merken wir, spüren wir, sehen wir, wie die Sonne langsam aufgeht, der Morgen anbricht und plötzlich dieses ganz dunkle Fenster zu leuchten anfängt. Ganz langsam, ganz zärtlich. Und dann wird die Osterkerze hereingetragen und so wie das die Tradition ist, es wird gesungen, der Herr ist auferstanden, die Gemeinde antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden, dann verteilen wir das Licht und das ist ein großartiger Moment. Also der ist so sinnenfällig, ja. Nicht so wie so ein normaler Sonntagsgottesdienst, sondern das ist auch ein bisschen Event erfahrbar. Einfach schön.
Lassen Sie uns über die Osterbotschaft sprechen. Es gibt ja in der Theologie eine Debatte schon seit vielen Jahren darüber, ob das Grab nun voll war oder ob es leer war am Ostermorgen. Wie weit spielt das in der Praxis überhaupt eine Rolle, solche Überlegungen?
Meiner Erfahrung zufolge keine große Rolle. Ja, Menschen haben natürlich ihre Zweifel und stellen durchaus diese Frage, aber das ist am Ostermorgen nicht mein Thema, sondern ich spreche eher über das, was die Frauen am Grab erfahren haben, die Ermutigung sozusagen, das ist wie der Urknall, den kann ich nicht erklären, sondern die Auswirkung, darüber spreche ich. Was hat dieser Ostermorgen mit den Menschen gemacht? Von Günter Kunert gibt es so ein Gedicht, das heißt die Poetologie, letzter Hand. Auf dem Grund der Gedichte, sagt er, ich hoffe, ich kriege das zusammen, liegt das Unverfügbare. An die Oberfläche gezogen, wird es nur noch zu Vokabular. Ich glaube, wir müssen dem Geheimnis standhalten und sagen, es gibt das Unverfügbare. Ich sage das nicht leichtfertig, aber ich bin beeindruckt von der Geschichte des Glaubens, dass so viele Frauen und Männer immer wieder die Kraft gehabt haben, letztlich vor der Entscheidung stehen, Leben oder Tod, sich für das Leben entschieden haben. Und das hat Auswirkungen für den Alltag hier in so einer Kirchengemeinde. Wofür setze ich mich ein? Was mache ich? Wofür engagiere ich mich? Und das ist unsere Aufgabe als Pastoren, zu ermutigen, das Leben zu wählen.
Wie gelingt Ihnen Ermutigung in diesem Jahr? Liegen ja auch Jahre hinter uns, die sehr schwer waren, gerade auch in den Kirchen durch die Pandemie. Und mittlerweile haben andere Krisen, sagen wir mal, den Platz eingenommen. Gerade in der evangelischen Kirche, die Forumstudie. Es gibt ganz viele Themen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass es gar nicht so leicht ist, da den richtigen Ton zu treffen.
Nein, einmal gehört dazu, dass wir die Krisen anerkennen. Das ist ja die Botschaft vom Karfreitag. Wir stellen uns dem Übel in der Welt, dem Bösen. Und dann ist es unsere fortwährende Aufgabe. Ich sehe mich manchmal so als jemand, der eine Seeschule leitet. Ja, die Kirche ist die Seeschule, wo wir versuchen, immer wieder unser Augenmerk auf das zu richten, was tatsächlich funktioniert. Also gegen diese Hoffnungslosigkeit, die ich ja auch im Alltag merke. Leute sind so niedergeschlagen und sie haben so gar keine Perspektive. Schlägt sich in der Gesellschaft nieder. Und da in dieser Seeschule Kirche immer wieder das Augenmerk zu lenken auf das, was tatsächlich geschieht. Und das ist das Schöne unseres Berufs als Pastoren. Wir haben so viel Begegnungen mit Menschen, von denen ich auch selbst lernen kann. Also es ist eine totale Bereicherung, wahrzunehmen, wie gelingt es, immer wieder neu anzufangen. Ich war gestern gerade bei einer Freundin gegenüber auf dem Bauernhof. Ihr Mann ist vor 3 Jahren an ALS gestorben, sehr jung. Und wie diese Frau und diese Familie es schafft, nach vorne zu gucken und trotz der Traurigkeit das Leben zu feiern. Also ist meine Aufgabe, das weiterzusagen, ja.
Uwe Schmidt-Seffers, Pastor der Gemeinde St. Laurentius in Nienhagen bei Celle. Er teilt sich die Aufgaben in der Gemeinde mit seiner Frau Rena Seffers, die ebenfalls Pastorin ist.
Was mich fasziniert persönlich ist, dass es die Frauen waren, die allen 4 Evangelien zufolge Erstzeuginnen dieser Osterbotschaft waren. Also wir hätten heute keine Kirche, wir hätten nicht die Verkündigung oder die Feier der Sakramente, wenn die Frauen geschwiegen hätten.
Und das ist ein weiterer Erzählstrang für den Ostersonntag. Ausgesprochen von Dr. Katharina Ganz. Die katholische Nonne ist Generaloberin des Franziskanerinnenklosters Oberzell und sie engagiert sich in der katholischen Kirche für die Frauen und zwar in der Bewegung Maria 2.0.
Und diese Bedeutung der Frauen in der Verkündigung und Sendung der Kirche ist ja auch durch die Tradition und in der kirchlichen Lehre viel zu wenig gewürdigt worden, meines Erachtens. Man rekurriert auf den 12er-Kreis, auf die 12 Apostel, aber man hat nicht, zumindest nicht in der Ämtertheologie, dieses unglaubliche Zeugnis der Frauen angemessen gewürdigt. Denn zur Zeit Jesu galt ja das Zeugnis von Frauen gar nichts. Also es mussten immer 2 Männer bezeugen, eine Begebenheit, damit ihnen geglaubt wurde. So erkläre ich mir auch, dass im Johannesevangelium Maria von Magdala zu den Jüngern läuft, Petrus und Johannes, ihnen sagt, dass das Grab leer ist und sie dann sich selber auf den Weg machen und sich überzeugen.
Die Frauen, die Schwachen, jene, die am Rand der Gesellschaft stehen, darin sieht die Pastorin Ellen Radke ein wichtiges Narrativ.
Also die Bibel berichtet immer wieder, dass sich eben Jesus vor allem an die Menschen gewandt hat, die eben nicht die Hauptrolle im Leben gespielt haben. Also er hat sich nicht an die reichen Männer gewandt. Also heute würde man sagen, die alten weißen Männer waren nicht seine Zielgruppe. Er hat sich an andere gewandt und von daher ist es auch nur folgerichtig, dass es an Ostern auch wieder nicht die waren, die als erstes dran waren. Jesus hat sich an die gewandt, scheinbar vor und nach seinem Tod, die es am bittersten brauchten. So, und das waren die Menschen, die nicht alle Rechte hatten. Und
glaube, das ist etwas, was wir uns eben heute auch wieder bewusst machen müssen. Und ich glaube, das müssten wir uns als Kirche auch einfach nochmal als Selbstaufgabe geben. Wer sitzt denn an Ostern in unseren Kirchenbänken? Also sind das tatsächlich die Menschen, die es am bittersten nötig haben? Oder sind das die Menschen, denen es eigentlich recht gut geht und denen Jesus eben nicht als erstes erschienen ist? Denn er ist ja erst viel später dann zu denen gegangen, die seine Jünger zu Lebzeiten waren und ist ihnen dann erst im Haus erschienen. So, das waren aber die, die volle Rechte eigentlich besaßen. So, das waren aber eben nicht die, die als erstes dran waren. Und vielleicht könnte man sich das als Osteraufgabe, als Kirche auch nochmal fragen, wer kommt eigentlich zu uns und wer nicht? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, die, die zu uns kommen in die Kirche, das sind die, denen es eigentlich relativ gut geht.
Ein Weg, um jene zu erreichen, die nicht in die Kirche kommen, den schlagen Ellen und Stefanie Radke schon seit 2020 ein mit dem YouTube-Kanal Anders Amen. Um die 30.000 Menschen, vor allem jüngere Menschen, erreichen die beiden Pastorinnen auf diesem Kanal. Und bis Ende 2024 haben sie für diese aufwendige Online-Arbeit eine zweite Pfarrstelle bekommen. Die Feste des Kirchenjahres spielen allerdings online eher eine untergeordnete Rolle. Das erzählt Stefanie Radke.
Wir sind auch so ein bisschen jetzt am Ausprobieren. Die letzten Jahre waren natürlich total durch Corona-Tote geprägt. Wir haben viel zu Corona an Ostern gemacht. Man kann erinnern an das Schraubenkreuz mit 80.000 Schrauben, die wir in eine Platte geschraubt haben, um an jeden einzelnen Corona-Toten bis dahin zu denken. Dieses Jahr ist es, unsere Gemeinde nimmt erstmal den Schwerpunkt ein, weil wir gerade erst dort angefangen haben. Ja, ansonsten ist es auf jeden Fall die leibliche Auferstehung. Leibhaftige Auferstehung ist für viele ein Problem, darüber ins Gespräch zu kommen. Dann ist es natürlich an so Familienfesten, fühlen sich viele natürlich einsam. Also einfach zu sagen, hey, wir sind da, ihr könnt uns anschreiben. Ihr dürft uns auch in unsere Gottesdienste besuchen, wo ihr Menschen trefft. Oder geht auch einfach generell in die Gottesdienste.
Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, sobald man sich in der Social-Media-Welt befindet, werden dort ganz eigene Themen bespielt. Und tatsächlich spielt Ostern auf YouTube so gut wie gar keine Rolle. Was ja auch eine interessante Erkenntnis eigentlich für uns ist. Dort docken wir dann eher an die Themen an, die dort eben gerade eine Rolle spielen. Und manchmal klappt es dann, dass es verknüpft miteinander wird. Aber ganz oft ist es auch einfach so, dass es ein ganz anderer Rhythmus ist, der dort gelebt wird und der eben nicht durch dieses Kirchenjahr vorgegeben wird. Also wenn wir auf YouTube nur das Wort Passionszeit benutzen, dann kriegen wir aus unserer Redaktion immer schon hinten einen drauf. Da wird gesagt, das kennt keiner. Da muss es wenigstens eine Einblendung oder so geben. Redet doch mal normal. So, also da merken wir eben deutlich diesen Spagat zwischen dem, das, was wir so diskutieren am Sonntag von der Kanzel herab und von dem, was auf Social Media eigentlich dran ist und was für die Leute auch relevant ist. Da besteht einfach ein riesengroßer Spagat dazwischen.
YouTube kennt kein Kirchenjahr. Und das ist ja eigentlich eine schöne Erkenntnis, oder zu sehen, eine analoge Gemeinde und eine Online-Gemeinde. Also daraus lernen wir ja total. Halten wir da künstlichen Kirchenjahr aufrecht? Aber wir freuen uns ja alle auch über die freien Tage und über die Osterferien. Also es hat so beides seine Berechtigung.
Ostern ist also ganz vielfältig, spielt in der Form, wie es in Gemeinden gelebt und gefeiert wird, online gar nicht so eine große Rolle. Ostern ist aber auch das Fest der Ostereier. Und in dieser Frage sind sich die Mütter zweier Kinder, Ellen und Stefanie Radke, noch nicht ganz einig.
Am allerschönsten fand ich immer Osterzweige. Also die haben wir, da war ich schon als Kind, auf jeden Fall immer reingeholt. Am liebsten natürlich diese sich ringelnden Haselnusssträuche. Und das fand ich als Kind immer total schön, das zu sehen, dass wir die reinholen, in eine Vase stellen und dass die dann ja noch aufkeimen, obwohl die abgeschnitten worden sind. Von Bäumen kannte ich das, aber als Kind fand ich das toll, dass das zu Hause im Haus auch funktioniert. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch machen. Also die Sträuche stehen schon bereit. Uns fehlt noch eine große Bodenvase. Daran mangelt es gerade noch. Aber das ist etwas, was wir machen wollen. Und tatsächlich, was ich als Kind schon gehasst habe und deswegen jetzt als Mama auch nicht machen werde, das ist dieses Ostereier bemalen. Es gibt wunderschöne Ostereier zu kaufen. Man muss nicht diese hässlichen, selbstgemalten Dinger, die auch noch ständig in der Hand kaputt gehen, aufhängen. Also, da freue ich mich sehr über hübsche, gekaufte Ostereier.
Also, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich werde mit meinen Kindern natürlich die Ostereier bemalen. Nein. Doch. Also, wir sind uns noch nicht so einig, wie Sie merken. Aber die Sträucher finde ich auch schön.
Die Pastorinnen Ellen und Stefanie Radke von der Gemeinde Eversburg in Osnabrück über ihre Arbeit auf YouTube für ihren Kanal Anders Amen und über die Frage Ostereier bemalen oder nicht. Die Osterbotschaft, die Auferstehungsbotschaft und der Ostersonntag. Für die Pastorinnen und Pastoren in den Gemeinden ist Ostern eine ebenso anstrengende wie erfüllende Zeit. Und auf diese Zeit haben wir geblickt in der heutigen Ausgabe Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft, heute mal ganz praxisnah. Fragen, Anregungen und Kritik haben wie immer eine Mailadresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Nachhören kann man den Podcast unter ndr.de/info und in der ARD-Audiothek. Frohe Ostern wünscht Ihnen Martina Kothe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.